Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von School Must Go On, einem Podcast, in dem ich mich spannenden Menschen aus dem Bildungsbereich widme. Heute zu Gast ist Andreas Kasche, Lehrer und Lehrerweiterbildner aus Bremen. Hallo Andreas.
Hallo Stefan. Ja, schön, dass ich da sein darf.
Du sitzt gerade in der Schulküche deiner Schule. Das heißt, heute gibt es kein Mittagessen. Wir nehmen das nämlich gerade auf um 11.30 Uhr.
Ja, fast. Es ist nicht die Mensa. Wir haben noch tatsächlich noch eine zusätzliche Mensa. Nee, es ist eine Schulküche. Hier lernen Schüler kochen, können sie.
Was uns auch dazu bringt schon, was du alles ausbildest. Du bist nämlich Lehrer in verschiedenen Disziplinen.
Ja, das stimmt. Also wenn ich gefragt werde, was ich denn unterrichte, sage ich natürlich als erstes Schülerinnen und Schüler. Und dann, wenn es um die Fächer geht, dann Sport ist mein erstes Fach, Physik mein zweites Fach, rein von der Fakultas her. Und dann habe ich tatsächlich noch Schulbienen, also wir haben eine Schulimkerei. Da kümmere ich mich drum. Und dann darf ich auch ab und an mal Informatik unterrichten.
Wow. Und du kommst aus Bremen. Das vielleicht auch einmal gesagt, ja. Bremen vielleicht das Land mit der höchsten pro Schüler Abdeckung eines Lernmanagementsystems und auch einige andere Sachen, die in Bremen schon gut laufen, darüber können wir später noch sprechen. Du arbeitest aber auch für das Land Bremen, für dort das Zentrum für Medien. Erzähl uns doch mal etwas dazu.
Genau, also das Zentrum für Medien in Bremen gehört zum Landesinstitut für Schule. Wir versuchen also Lehrerinnen und Lehrer in Bremen Arbeiten mit den neuen Medien zu unterstützen, zu schulen. Und ich bin jetzt ein Teil im It's Learning Team, sprich also wir sind eine Gruppe aus, glaube ich, 11 Lehrkräften, die mit ein paar Stunden oder sogar komplett ans ZFM abgeordnet sind und dann Fortbildungen und dergleichen geben oder Webinare, wie jetzt gerade in letzter Zeit. Das ist sozusagen die Hauptaufgabe für mich jetzt im Zentrum für Medien. Wird sicherlich auch nochmal jetzt in Zukunft nochmal deutlich mehr werden. Die letzten Monate waren schon sehr anstrengend, was das angeht, aber auch sehr spannend. Ich bin gespannt, was so die nächsten Wochen und Monate da noch dazu bringen, weil ja doch ganz viel in Bremen gerade passiert.
Ich finde das sehr inspirierend. Lass uns doch da mal einsteigen. Also für die, die das nicht wissen, Bremen hat sich flächendeckend entschieden, ein Lernmanagementsystem einzuführen, schon vor einigen Jahren. Und da kann man ja verschiedene Systeme wählen. Man kann Open-Source-Systeme wählen, man kann zusammenarbeiten mit der Schulcloud, die ja gerade in der Entwicklung ist. Oder man nimmt sich etwas, das fertig ist, aus Skandinavien kommt und das nennt sich It's Learning. Das ist das Lernmanagementsystem, mit dem in Bremen jeder Schüler und jeder Lehrer theoretisch arbeiten kann, ne?
Vollkommen richtig, genau. Wir haben tatsächlich auch Erfahrungen mit selbstgestrickten Systemen vorher schon gehabt. Es gab mal das Schulportal oder das Portal in Bremen. Als ich Referendar vor 10 Jahren war, da war das noch in der Benutzung und haben da ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht mit selbstgestrickten Produkten. Und tatsächlich bin ich ganz froh, dass wir seit, ich glaube, 5 oder 6 Jahren jetzt auf diesen norwegischen Anbieter gesetzt haben. Ja, und das vor allen Dingen landesweit, was natürlich wirklich ganz, ganz viele Vorteile mit sich bringt.
Warst du damals in die Entscheidung eingebunden oder hast du miterlebt, wie entschieden wurde, dass man sagt, wir nehmen das Selbstgebaute mal, schieben das auf den Parkplatz und wir nehmen jetzt mal so eine Plug-and-Play-Lösung. Von einem Tag auf dem anderen, von den anderen nehmen wir das, können das im Grunde starten und mit natürlich jeder Menge Arbeit immer noch, aber verhältnismäßig zu einer Eigenentwicklung viel weniger Arbeit, können dann alle damit arbeiten. Was kannst du dich erinnern, wie diese Entscheidungen getroffen wurden damals?
Ich war nur sozusagen am Rande dabei, also ich war noch nicht im ZFM-Team mit dabei. Aber bei uns an der Schule wir sind eine Sportschule, muss man dazu vielleicht sagen, und wir haben halt relativ früh schon überlegt, wie wir mit unseren Kaderschülern da vielleicht auch online arbeiten können, wenn sie auf irgendwelchen Lehrgängen sind. Und eine Kollegin und ich, wir haben dann relativ früh versucht, hier bei der Schulleitung die Idee eines Lernmanagementsystems irgendwie durchzusetzen. Und dann wurde uns mitgeteilt, dass Bremen sich gerade was überlegt und dann sind wir in diese Überlegung mit einbezogen worden und haben dann tatsächlich dann mitbekommen, dass Yoga It's Learning dann als Tool in der näheren Auswahl steht und haben dann nochmal 1,5 Jahre die Füße stillgehalten und sind dann mit einer der ersten Schulen gewesen. Das ist schrittweise dann verbreitet worden oder eingeführt worden. Wir sind im zweiten Durchgang dann dabei gewesen nach den Pilotschulen. Und sind also relativ lange schon jetzt also dann dabei. Also seit 5 Jahren, glaube ich, nutzen wir es jetzt hier bei uns an der Schule.
Viele Bundesländer hatten ja jetzt vor der Corona-Krise nur einzelne Modellschulen schon mit Lernmanagementsystemen ausgestattet. Weißt du selbst, wie stark die Abdeckung in Bremen jetzt mittlerweile ist?
Tatsächlich haben wir im Team immer mal über so Statistiken geredet, Anmeldezahlen. Aktuelle habe ich tatsächlich gerade nicht, aber das war auf jeden Fall deutlich höher. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen im Gedächtnis kramen. Zu Beginn der Schulschließungsphase hatten wir als Schule, glaube ich, wir haben auf jeden Fall, wir als Schule haben ja tatsächlich schon relativ viel gearbeitet, aber wir hatten halt eben 6-fach höhere Anmeldezahlen, als wir das sonst hatten.
Wow.
Auch bremenweit sind die Zahlen da wirklich ganz, ganz hoch geschnellt. So 100%ig genau weiß ich die Zahlen jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall deutlich höher und tatsächlich glaube ich, dass auch an Schulen, die jetzt It's Learning noch nicht so sehr genutzt haben, weil das muss man vielleicht auch erwähnen, in Bremen durch den Personalrat und durch eine Dienstvereinbarung völlig freiwillig, also man war nicht gezwungen, man konnte auch nicht gezwungen werden dazu, It's Learning zu nutzen. Aber ganz viele Schulen sind dann natürlich auf diesen Zug mit aufgesprungen.
Und du bist jetzt Teil des Teams, das Onboarding neuer Lehrer übernimmt und sagt, ganze Schule oder der nächste Schwung Lehrer aus dem Kollegium, der jetzt auch sagt, wir haben jetzt Lust, das mal zu machen. Die frühen Early-Adopter-Kollegen nutzen das ja schon, sehe ich ja links und rechts am Kaffeetisch, am Lehrerzimmertisch immer schon. Jetzt will ich auch. Dann gehe ich zum Zentrum für Medien. Und wie komme ich dann in Kontakt mit dir und wie bringst du jetzt diesen Menschen bei, It's Learning zu nutzen?
Das Schöne ist ja tatsächlich, also es gibt ganz viele Wege, uns zu kontaktieren und die werden auch genutzt in Bremen. Tatsächlich, das ist ja eben das Schöne an einer Landeslösung, völlig wurscht, welchen Namen sie nun trägt, aber dass man tatsächlich über dieses Tool mit den Kollegen an anderen Schulen und mit anderen Lehrkräften in Bremen halt kommunizieren kann. Das heißt also tatsächlich, ich habe und das ganze Team hat Nachrichten über dieses Tool, also über It's Learning geschrieben bekommen, so mit Nachfragen, wie funktioniert das oder jenes. Das ist natürlich auch wirklich ein Riesenvorteil, dass man also da tatsächlich so Teams dann bilden kann, also die Arbeitsgruppen und dergleichen, also völlig unabhängig jetzt von der Fortbildungsreihe oder Weiterbildungsreihe. Dass man also da tatsächlich auch dieses kollaborative Arbeiten unter Lehrkräften forciert so ein bisschen. Das ermöglicht so ein Lernmanagementsystem erst. Also dieses Zentrale, weil eben meine Art und Weise zu unterrichten vielleicht jetzt nicht unbedingt mit meinen Physikkollegen vielleicht zusammenpasst, aber vielleicht mit anderen Physikkollegen von anderen Schulen. Also kann ich mich über dieses Tool dann halt eben kurz schließen und kann Materialien austauschen, kann Unterrichtseinheiten entwickeln und dergleichen. Das war natürlich jetzt in der Corona-Zeit natürlich dann der erste Schritt, dass die meisten dann so kontaktiert haben. Tatsächlich bin ich auch über Twitter angeschrieben worden, ob ich mal eben hierbei oder dabei helfen kann. Dann gibt es bei uns in Bremen, haben wir dann natürlich auch wir haben jetzt mittlerweile mehrere Unterstützerkurse, nennen wir die. Der zentrale Kurs heißt Unterstützung Schulen und dort gibt es ein Fragenforum und das betreuen wir halt aus diesem ZFM It's Learning Team weitestgehend, aber auch tatsächlich Kollegen, Kolleginnen untereinander helfen sich dort gegenseitig, erzählen sich, wie dann bestimmte Dinge gehen oder warum eine Fehlermeldung dann dort oder hier kommt. Das ist also wirklich tatsächlich sehr schön auch zu beobachten, wie da so eine Eigendynamik sich entwickelt und man sich gegenseitig hilft und nicht nur sozusagen auf das Team zurückgreift. Und dann ist es so, dass es an jeder Schule in Bremen zumindest theoretisch ein It's Learning Ansprechpartner gibt, also eine Lehrkraft von der Schulleitung sozusagen ernannt wurde, kriegt dann ein bisschen extra Rechte für die Schule, zum Beispiel gelöschte Kurse wieder zurückzuholen und dergleichen. Und derjenige oder diejenige weiß oder sollte eigentlich auch wissen, wen sie ansprechen können. Also ich bin jetzt zum Beispiel für 7 Schulen zuständig, wenn also die Schulen eine Fortbildungsreihe beginnen wollen zum Beispiel, dann können Sie mich anfragen oder Sie können direkt im Zentrum für Medien natürlich anfragen, sollten Sie nicht mehr wissen, wer Ihr Ansprechpartner aus dem Team ist, und dann können Sie mit uns dann Fortbildungsreihen vereinbaren.
Jetzt gibt es ja in der Karriere eines Softwarenutzers immer verschiedene Karriereschritte, sage ich mal. Ja, Menschen wollen erstmal lernen, wie melde ich mich an? Was ist eigentlich ein Passwort und ein sicheres Passwort? Und dann wollen sie als nächstes die Grundfunktionen lernen. Und im Fall von It's Learning wäre das dann eben Nachrichten verschicken, Dateien anhängen, die Klasse anlegen. Und dann gibt es den nächsten Schritt, in dem fange ich an, ja, fast virtuos zu arbeiten. Ich habe meine Vorlieben, ich probiere Dinge aus, die ich vielleicht zum ersten Mal als Mensch auf dem Planeten ausprobiere und die vielleicht nie Mainstream werden, aber die ja 5, 6 andere Leute auf der Welt auch noch spannend finden, mit denen ich mich dann austausche. Diese verschiedenen Karriereschritte. Was ist denn so deine größte Zielgruppe? Wo hebelst du denn am meisten Wert für die Einführung dieses Lernmanagementsystems in der Schulgesellschaft Bremens?
Du meinst jetzt mich persönlich sozusagen, wo ich am meisten ansetze. Natürlich ist sehr häufig, ist Basisschulung natürlich immer noch ganz, ganz entscheidend und ganz wichtig. Die sind wahrscheinlich 50% der Fortbildung oder der Nachfragen, die kommen, sind halt eben Basics. Wie melde ich mich an, wie richte ich einen Kurs ein, wie lösche ich den wieder und dergleichen. Mein persönliches Steckenpferd oder mal das, wo ich gerne auch dran weiterschraube, weil dann sieht man halt auch immer sehr, sehr kreative Lösungsansätze, die ich dann selber noch nicht mitgedacht habe, ist dann schon so ein bisschen das Abgedrehtere, was man mit It's Learning machen kann, eben das Arbeiten mit dem Planer, also so ein Unterrichtsstrukturierungstool mit das Mächtigste innerhalb von It's Learning. Also man kann sehr leicht seinen Jahresplan damit erstellen für den Unterricht, kann schon und Materialien verknüpfen, kann im Prinzip so eine Wochenpläne oder Wochenarbeitspläne erstellen und die dann halt auch sehr, sehr leicht mit Kolleginnen und Kollegen teilen. Und in dieser Verbindung ist dann halt auch das relativ einfach möglich, kompetenzorientiert zu unterrichten. It's Learning bietet da die Möglichkeit, Kompetenzen zu hinterlegen. Und da sind wir vom ZFM so ein bisschen dabei. Und für 5 Fächer, 6 Fächer haben wir das jetzt, glaube ich, schon zentral eingespielt, dass also die ganzen Kompetenzen aus unseren Rahmenbildungsplänen dort wiederzufinden sind. Das heißt also Materialien, Unterrichtssequenzen und dergleichen können dann eben mit Kompetenzen verknüpft werden und können dann sogar tatsächlich dann auch noch mit Kompetenzstufen eigentlich versehen werden. Also das ist schon dann sehr, sehr abgefahrener Kram. Also es geht um Bewertungsraster, Kompetenzraster und dergleichen. Und was da Kolleginnen und Kollegen machen und anstellen und denken und sich neu überlegen, da passiert ganz, ganz vieles, was ich dann selber noch nicht mit bedacht habe. Also das finde ich immer super spannend, das mitzubekommen. Ich habe da mit dem Kollegen von einer anderen Schule, Mario Vavarikis, der auch im ZFM-Team ist, zusammen so eine kleine YouTube-Reihe gestartet, Lehrkräfte in der Corona-Zeit. Wir besuchen also Lehrkräfte in ihrem virtuellen Lehrerzimmer oder Arbeitszimmer und gucken uns dann auch tatsächlich mal ganz genau an, was machen die eigentlich mit It's Learning und wie machen die das? Und dieses, also ich auch ganz einfache Tools tatsächlich. Natürlich, weil jedes Lernmanagementsystem hat irgendwie ein Notiztool oder ein einfaches Word-Dokument sozusagen implementiert. Und was man da aber auch tatsächlich mit so einfachen Tools dann sehr, sehr unterschiedlich gestalten kann und machen kann, das finde ich auch jedes Mal total interessant.
Wäre das, also du beschreibst ja, dass man Kompetenzen in mittlerweile It's Learning wiederfinden kann, auch die Unterrichtsentwürfe anderer Lehrer. Ist das nicht der Durchbruch, dass ich die Chance habe als Lehrer, andere Unterrichtsentwürfe, andere Stundenentwürfe von anderen Lehrern mir zu nehmen, zu sagen, das gefällt mir, das ist eine super Einstiegsfrage, ich mag die Übung hier, ich ersetze aber diese Input-Einheit durch das Video, ersetze ich durch einen Text oder andersherum. Ist das nicht der Durchbruch für Quereinsteiger, Seiteneinsteiger, für Lehrer unter Druck, die schnell bindifferenziert unterrichten wollen?
Oh ja, oh, Referendarin, super hilfreich. Also ich habe jetzt im letzten Jahr habe ich meinen dritten Leistungskurs in Sport übernommen und wir haben jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren eben dieses Unterrichtsraster erstellt und auch fliegen das halt weiter. Es gibt diesen Begriff bei It's Learning des dynamischen Curriculums, den versuchen wir da so ein bisschen umzusetzen. Und das wächst und wächst jedes Jahr an. Und ich habe letztes Jahr tatsächlich für meinen Sportleistungskurs trotz Corona deutlich weniger Vorbereitungszeit benötigt auf Grundlage dieser Vorplanung als in den vorhergehenden Jahren. Und wenn sich das dann tatsächlich etabliert für alle Fächer schulweise, aber dadurch, dass wir es ja landesweit haben, ja auch theoretisch schulübergreifend, das wäre eine riesen Arbeitserleichterung für die Kollegen. Und das versuche ich denen auch immer wieder klarzumachen. Also im Prinzip könnte man sich als Fachkollegium einfach zusammensetzen und sagen, ja, jeder entwickelt eine Unterrichtssequenz und setzt die einfach in einen Beispielkurs und dann kann jeder die rüber kopieren. Und wenn sie einem nicht gefällt, dann ändert man sie halt. Aber man hätte dann eben so einen Grundstock an Vorlagen und an Unterrichtssequenzen und könnte tatsächlich deutlich entspannter dann die Unterrichtsvorbereitung angehen.
Man sagt ja immer, wenn es darum geht, Pro- und Kontra-Argumente für die Digitalisierung zu finden in der Schule, man kann nicht nur digitalisieren der Digitalisierung wegen. Das ist an sich noch kein Grund. Digitalisierung muss Dinge für den Lehrer leichter machen. Er muss ihm Zeit sparen. Er muss etwas vielleicht die Arbeitslast reduzieren, unter der viele Lehrer in Deutschland leiden. Jetzt kann das vielleicht gelingen, indem ich auf Unterrichtsentwürfe anderer Lehrer zugreifen kann. Was braucht es denn aus deiner Sicht, damit das gut funktioniert? Du suchst ja nun schon, du findest Dinge von anderen. Was sind so Grundfunktionen dieses Ökosystems, Lehrer teilen gegenseitig, die irgendwie da sein müssen? Und was muss die Software auch leisten, damit du zügig und gut inspiriert werden kannst für deinen eigenen Unterricht?
Ich glaube tatsächlich, dass diese Grundstruktur, also das, was von Behördenseite kommt, die Vorgaben, die es gibt, die Kompetenzen, das, was in den Bildungsplänen drinsteht, das muss halt gewährleistet sein. Das ist jetzt ja tatsächlich nur für eine Handvoll Fächer der Fall bei uns in Bremen jetzt. Dann glaube ich tatsächlich, also jetzt persönlich für diesen Evolutionsschritt, auf dem wir uns jetzt gerade hier befinden, ist dieses kollegiale Zusammenarbeiten und Erstellen jetzt erstmal der erste Schritt. Das Weitere, wenn ich also tatsächlich schulübergreifend Inhalte teilen möchte, dann brauche ich natürlich irgendwie ein System, um eben auch tatsächlich Inhalte dann auch qualitativ irgendwie zu überprüfen, also irgendeine Ranking-Möglichkeit oder ich weiß es nicht genau, da muss man mal ein bisschen gucken, aber da muss irgendwie die Masse an Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, einfach gemeinsam an der Qualitätssicherung irgendwie arbeiten. Da gibt es tatsächlich in Bremen auch so ein paar Ansätze. Wir haben eine Gruppe, da bin ich jetzt nicht involviert drin, aber die WIDU-Kurse, Werkstatt inklusiver Deutschunterricht. Es geht darum, differenzierte Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Und jeder kann dort in diesen Kursen Materialien hinzufügen und die werden dann durch ein Gremium, das Gremium klingt jetzt schon so formal, aber es ist ein loser Zusammenschluss von einer Gruppe Deutschkollegen, die prüfen diese Inhalte und sortieren sie dann eben zu. Und in diesem Kurs gibt es also wirklich sehr, sehr viele Unterrichtsmaterialien auf 5 unterschiedlichen Niveaustufen. Und das ist natürlich so eine Möglichkeit, also dass man da so eine Prüfung übernimmt quasi, dass das irgendwie stattfindet. Aber das ist sicherlich noch ein Evolutionsschritt, das ist vielleicht noch 2 Schritte zu weit. Also man auch unser System jetzt hier mit dem Sportleistungskurs ist jetzt natürlich auch schon für viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sich erst auf den Weg machen und die jetzt It's Learning erstmal, sagen wir mal, ein bisschen böse formuliert, als erweiterte Dropbox benutzen oder als E-Mail-Ersatz oder als WhatsApp-Ersatz, ist das noch sehr, sehr weit, der Weg. Aber das erkennt man jetzt ja auch schon tatsächlich, was für, ich weiß nicht genau, inwieweit man da der Corona-Krise dann da eine Schuld zuweisen kann oder ein, ob das jetzt ein glücklicher Teilaspekt sozusagen dieser Krise ist, dass wir da deutlich beschleunigter solche Dinge jetzt erlernen und erfahren und auch nutzen können. Also ich, bei mir im Kollegium gibt es ganz viele Kollegen, die vorher eben It's Learning nicht so viel genutzt haben. Wie gesagt, sie konnten ja nicht gezwungen werden. Und die jetzt tatsächlich da total drauf abfahren und eben sagen, jetzt Hausaufgabenkontrolle, so banale Dinge, Hausaufgabenkontrolle überlasse ich jetzt It's Learning. Ich stelle die ein, setze eine Frist für die Hausaufgaben und da müssen die Schüler eben ihre Hausaufgaben abfotografieren oder einreichen oder abtippen oder was auch immer sie dann machen müssen. Und It's Learning sagt eben, ob das rechtzeitig war oder nicht. Und dann kann ich am Ende des Schuljahres im Prinzip oder am Ende der Woche kann ich halt einfach gucken, wie häufig hat er zu spät abgegeben oder wie häufig hat er oder sie gar nichts abgegeben für diese Kontrollgeschichten. So, dafür, für viele ist das ein wichtiger Punkt. Und für mich persönlich jetzt tatsächlich ein bisschen weniger.
Ein wichtiges Ding, das ja dann entstehen muss, ist, dass Lehrer anfangen zu teilen. Dass Lehrer ihre Materialien teilen und vielleicht auch ohne gleich was zurückzubekommen. Ich habe Lehrer in der Familie und im Bekanntenkreis, zum Teil auch Lehrer, die einiges älter sind als ich, die, wo ich schon merke, die haben so ihre Ordner, ja, da ist viel Papier in Folien, Kopien, sehr gut sortierte Regale, in denen alles drin ist, und da gehen sie viel selbst ran, um eben die entsprechende Unterrichtsvorbereitung von sich selbst aus dem letzten Jahr wieder vorzuholen und so eine Zeit zu sparen. Ich habe da immer gemerkt, so gern teilt man dort nicht selbst die fertige Klassenarbeit, die ich geschrieben habe, die ich ja wirklich leicht einfach auch einem Kollegen geben könnte, die teile ich jetzt nicht so schnell. Passiert jetzt durch die Digitalisierung etwas, das Teilen leichter macht oder dass das Kollaborieren irgendwie anreizt?
Also das hoffe ich zumindest tatsächlich. Ich gehe da auch von aus, dass das der Fall ist. Diese Mentalität, die ist mir ja durchaus auch bewusst, so dass dieses Einzelkämpfertum, das ist ja durchaus den Lehrern auch oder den Lehrkräften ja auch angedichtet oder angeboren, also zumindest klassischerweise. Aber ich meine, einen Wandel, eine Transformation auch hier festzustellen, dass Lehrkräfte eher zusammenarbeiten. Sie müssen es auch zwangsläufig. Also ich meine, wir haben Inklusionsklassen, wir müssen differenziert arbeiten. Wir können gar nicht mehr nur in diesem Einzelkämpfermodus weiter funktionieren. Dann das überfordert, glaube ich, das Kollegium. Und das Schöne ist tatsächlich auch, dass, glaube ich, viele junge, aber genauso auch alte Kollegen, so erfahre ich das zumindest, dieses Zusammenarbeiten auch sehr genießen. Also wir sind jetzt ja eine Oberschule. Da ist das, glaube ich, tatsächlich einfach auch per se so, dass man das eben eher macht. Man ist in Teams eingeteilt, die Teams haben Team-Meetings. Da ist, glaube ich, diese Grundeinstellung, gemeinsam Inhalte zu erstellen, erstmal ganz analog und auch zu teilen und zu sammeln, das ist, glaube ich, deutlich häufiger gegeben, als das vielleicht an einem klassischen Gymnasium der Fall ist. Aber auch da merke ich das, also ja, über diese Corona-Zeit habe ich jetzt halt auch Kontakt zu Kollegen, Kolleginnen an den Gymnasien, und die sind genauso daran interessiert. Und ich durfte in den Informatikkurs von einem Kollegen rein der ist ja cool, darf ich mir den kopieren? Und so, ja klar, kein Problem, mach mal. Es ist natürlich noch nicht so, dass jetzt der große Prozentsatz da was teilt. Es sind natürlich eher Konsumenten dabei, glaube ich noch. Also der Großteil ist Konsument in dem Fall. Aber ich glaube, dieses Entwickeln, das passiert.
Es gibt in den USA so eine, ich glaube, es ist eine Firma oder es ist ein Stiftungsprojekt, das nennt sich Better Lesson. Und Better Lesson hat jahrelang sogenannte Master Teachers gesucht. Das sind Lehrer aus dem ganz normalen Schulbetrieb, die auch ganz normal Schule weitermachen sollen, aber die haben immer noch ein bisschen Geld extra bekommen, um ihre Unterrichtsentwürfe besonders gut nochmal digital aufzuarbeiten, um sie dann online zu stellen und zu teilen. Ja. Weil ich ja, wenn ich meine eigenen Mitschriften nehme, die sind teilweise handschriftlich oder die sind halt schnell mit lauter Kleinbuchstaben geschrieben. Ja. Das ist ja nur meine eigene Notiz, mein eigenes Skript für den Unterricht ist. Das dann zu teilen, tue ich ja ungern. Also gehe ich meistens dann nochmal drüber, mache die Rechtschreibung, mache die Formatierung, setze Überschriften und mache Sachen fett. Das dauert ja dann auch nochmal einen Moment. Und da haben die gesagt, okay, wir casten auf der einen Seite Lehrer, von denen wir schon wissen oder merken, dass sie sehr tollen Unterricht machen, und wir zahlen ihnen dann minimal was extra, damit sie das auch nochmal schön aufbereiten, nachdem sie die Stunde gehalten haben und diesen Unterrichtsentwurf dann entsprechend hochladen und teilen. Und man hat somit eben diese eine Gruppe der sehr teilwilligen und auch sehr guten motiviert, das über Jahre zu machen und eben so eine riesige Bibliothek an Unterrichtsentwürfen bereitgestellt. Siehst du das auch als Möglichkeit oder sagst du, das sollte immer komplett intrinsisch laufen und nicht noch extra strukturiert werden, bezahlt werden vielleicht auch?
Ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall hilfreich sein könnte. Natürlich fände ich es immer schöner, wenn es intrinsisch motiviert ist, wenn man also da tatsächlich auch teilwillig ist und nicht sozusagen finanziell irgendwie Anreize schaffen muss dafür. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich ja auch in Schule so. Also wenn Schulen noch Stundenkontingente über hätten, dann sollten sie doch auch dann Kolleginnen und Kollegen dazu ermuntern, diese Stundenkontingente vielleicht in Gemeinschaftsprojekte zu investieren. Ich weiß, bei uns an der Schule war das jetzt so, dass ein Referendar, der hatte ein paar Stunden noch über am Ende des Schuljahres und hat die Schulleitung eben gesagt, willst du nicht eben ein Mathe-Curriculum formulieren und erstmal nur das Grundgerüst schaffen innerhalb von It's Learning, weil das gab es bei uns noch nicht in der Form. Und das hat er dann eben gemacht. Und das ist ja eine Grundlage, auf die dann halt alle Mathe-Kollegen jetzt an unserer Schule zurückgreifen können. Und das Gute dadurch, dass ich jetzt da natürlich ein bisschen Kontakt in das ZFM habe, dann habe ich gleich gesagt, so hier, super, das wollen wir doch gleich für Bremen nutzen. Ist jetzt noch nicht zugänglich, aber das wird jetzt bestimmt irgendwann demnächst dann halt auch für alle zugänglich gemacht werden. Und sowas, glaube ich, wird einfach viel, viel mehr kommen. Und ob ich das jetzt finanziell oder eben mit Zeit entlohnen kann, wenn das möglich ist, doch sehr gerne. Wenn es nur dann darauf hinauslaufen würde, das wäre schade. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube da tatsächlich, also ich meine ganz ehrlich, wer wird denn Lehrer? Ich meine, wir wollen doch im Ursprung, also zumindest glaube ich das, zumindest so bin ich Lehrer geworden. Man will doch irgendwie, man will doch was Gutes tun. Man will jungen Menschen bei ihrer Entwicklung unterstützen, dabei sein. Man möchte natürlich auch irgendwie eine Liebe für ein Fach weitergeben. Und Ferien und ja, Geld, das sind super tolle zusätzliche Anreize, aber deswegen bin ich nicht Lehrer geworden. Und ich hoffe, dass das, also ich bin da auch ganz der festen Meinung, dass der Großteil der Lehrerschaft, der Kollegenschaft, genau deswegen aus diesen intrinsischen Motivationsgründen dann Lehrkraft.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch, die Frage ist dann auch immer, ist es dann Wochenarbeitsstunde Nummer 41, 42 oder schon die 50., 60., 62. Stunde, die da noch entsteht und an welcher Stelle schmerzt es eben dann doch so sehr, die eine Stunde noch reinzustecken und die drei Unterrichtsentwürfe noch fertig zu formatieren und hochzuladen, damit sie dann für immer auch andere inspirieren können. Oder sage ich dann, ich schiebe das auf, ich mache das irgendwann mal und dann liegt es da auf der Festplatte und wird doch nicht hochgeladen.
Vielleicht ist es aber auch so, dass wir da tatsächlich auch als Lehrkräfte auch uns so ein bisschen weiterentwickeln könnten, sollten. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Ich darf auch halbfertige Entwürfe einfach hochladen, um vielleicht auch anderen einfach Ideen zu geben. Also was wir zum Beispiel jetzt gemacht haben im Kollegium, angefangen jetzt im letzten Jahr, wir haben jetzt einfach das Padlet als Zwischenspeicher genutzt, also haben wir es genannt, jetzt für Sport und für Physik haben wir es jetzt eben eingeführt. Ich und ein paar Kollegen machen das einfach, weil man ja immer ständig irgendwie, man geht irgendwo spazieren oder man surft durchs Netz oder so, man entdeckt auf einmal irgendwas und denkt dann so, oh super, das wäre ja cool für so eine Unterrichtssequenz, aber ich speichere das erstmal zwischen. Und auf diesen Zwischenspeicher können wir halt alle zugreifen und jeder kann dann eben sehen, ach guck mal, für das Themengebiet Kräfte, da haben die ja, oh, das ist ein cooles Video. Also dass man da schon mal sozusagen da, das ist ja nun ein ganz kleiner Punkt, aber es ist schon mal eine Vorauswahl an möglichen Inhalten oder an möglichen Filmchen oder was auch immer, was einem halt eben einfach auffällt, dann schon mal hat, dann hilft man sich gegenseitig immer durch so einen individuellen Filter quasi, Dinge dann gut und schlecht zu trennen und zu sammeln gemeinsam.
Ich höre noch eine andere Sache aus deinen Erzählungen raus, die mich sehr interessiert und die mir oft auffällt. Das ist, dass das Kollegium in einer Schule schon sehr viel Vertrauen miteinander hat, dass da viel geteilt wird, dass man da viel ausprobiert, dass da weniger die Sachen fertig sein müssen und man sehr viel Vertrauen miteinander hat. So der engste Kreis des Vertrauens, ja. Du als Sportlehrer und die anderen 3, 5, 7 Sportlehrer an der Schule. Und dass dann, dass man sagen kann, diese verschiedenen Fachkollegien, das sind so wie Familien und an der Schule gibt es dann eben diesen Stamm und den Häuptling der Schule. Aber dann geht man zu einer anderen Schule und das ist wie eine andere Insel. Man muss Kilometer durch den Ozean schwimmen und dann kommt man da an dieses andere Land und da sind die Leute auch sehr vertraut miteinander. Aber die Brücke, ja, um zwischen beiden Inseln zu schlagen, weil da ja überall Sportlehrer sind, die sehr passioniert für ihr Fach arbeiten, das scheint noch eine Herausforderung zu sein, ja.
Das stimmt. Aber das, also da erleichtert es uns ja dann unsere Lernplattform. Also ich kann ja meine Materialien mitnehmen. Also wir haben Kollegen, Referendare, die waren bei uns an der Schule und die sind dann an eine andere Schule gegangen. Die nehmen natürlich ihre Kurse mit und können aber auch dann noch immer noch in unseren Fachgruppen Kursen dann auch mit drin bleiben. Also die haben wir dann einfach, die sind dann nicht mehr aktiv, aber die können halt immer noch auf die Materialien zugreifen. Also da entsteht dann ja sozusagen auch automatisch ein Vernetzen und ein Teilen und möglicherweise denken sie dann halt auch mal, wenn sie was entwickeln, oh, guck mal hier, vielleicht ist das ja auch was für euch und da glaube ich, haben wir, um diese schöne Insel-Analogie zu benutzen. Ich glaube, da haben wir ein brückenbildendes Element mit unserem It's Learning.
Stark. Und dann vielleicht nochmal zu den Inhalten, die ihr teilt miteinander. Ich habe ja in der analogen Welt meine selbstgebauten Arbeitsblätter und ich habe Arbeitshefte, Schulbücher, fertige Foliensätze, eigene Foliensätze, oft auch ein Mashup, ja. Zerschnittene Arbeitsblätter, neu mit Prittstift aufgeklebt, Kopiervorlage gebaut und dann kopiere ich das für die Klasse. Neues Werk entwickelt mit beiden Teilen vielleicht sogar drin. Jetzt wandert das alles digital. Wie siehst du denn diese neue Materialsammlung im Digitalen mit der Lehrer jetzt im Lernmanagementsystem arbeiten? Was für Materialien gibt es da? Gibt es da was überwiegt, was besonders stark genutzt wird? Verändert sich das gerade sehr?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Tatsächlich ist es so, dass jetzt, glaube ich, in der Corona-Zeit, das sind dann auch so ein bisschen die Negativbeispiele natürlich, das klassische Arbeitsblatt einfach nur zu digitalisieren. Das ist wahrscheinlich sehr häufig passiert in der Corona-Zeit, so meine Beobachtung zumindest. Dass,
du meinst gescannt, ja.
Gescannt oder möglicherweise, also ist ja, das, ja, genau, also eingescannt oder man hatte vielleicht noch die digitale Version von dem Arbeitsblatt und dann wurde die als PDF dann hochgeladen und dann konnten die Schüler sie bearbeiten. Im schlimmsten Fall mussten sie ausdrucken, hatten keinen Drucker zu Hause und dergleichen. Natürlich haben wir auch, sind viele Kolleginnen und Kollegen da schon einen Schritt weiter und haben die dann halt einfach dann digitalisiert, so innerhalb von It's Learning digitalisiert, das kann man ja alles machen, da kann man ja interaktive Arbeitsblätter im Prinzip erstellen. Natürlich sieht es ein bisschen anders aus als jetzt auf dem Blatt Papier, aber grundlegend kann man das ja tun, alles. Und aber ich glaube, das ist noch das Gros, wenn ich mir jetzt nicht nur unsere Schule angucke, die ja da vielleicht noch einen Tick weiter ist als viele andere Schulen in Bremen. Aber das wird der große Teil sein. Aber man merkt natürlich tatsächlich, dass viele Kollegen, die halt auch so einen spielerischen Zugang zu It's Learning jetzt gefunden haben, viele junge Kollegen vor allen Dingen auch, die entwickeln dann ganz neue Unterrichtskonzepte oder Unterrichtsideen. Also ich habe hier einen sehr, sehr aktiven NW-Kollegen, der hat dann in der Corona-Zeit seine Schüler, haben wohl alle ein Smartphone, vermute ich mal, oder er hat sie, ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, aber auf jeden Fall hat er Arbeitsaufträge, handlungsorientierte Arbeitsaufträge in It's Learning gestellt. Die Schüler sollten also rausgehen in die Natur und sollten dann halt mit Floran Cognita, einer Pflanzenerkennungs-App, sollten sie also Pflanzen bestimmen und dann halt das den anderen mitteilen. Und ich weiß nicht genau, ob sie dann Videos erstellt haben darüber, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber wäre theoretisch ja auch denkbar, dass sie dann halt eben dann sich dabei filmen oder dann noch erzählen, hier, guck mal, die Pflanze habe ich entdeckt und das ist das und das und ein bisschen was erzählt über die Pflanze und wo die wächst und dergleichen. Also das, was man so früher dann klassischerweise mit so einem Herbarium gemacht hat, irgendwie Pflanzen sammeln und Blätter sammeln und dann, und das jetzt halt eben zu digitalisieren, mega cool. Und solche
das
Dinge,
ist ja so cool.
sind so viele Sachen, sind so passiert, wo ich dann auch nur dachte so, oh, wie cool, total genial. Und die, das sind halt auch dann, ich weiß nicht, ich will das nicht auf das Alter schieben. Also ich glaube nicht, dass, das sind eben nicht nur die jungen Kollegen, sondern auch die alten Kollegen teilen. Und aber das wird dann halt eben vielleicht noch im kleinen Grüppchen noch geteilt, aber dieses Teilen als Teil des Lehrkräftedaseins wahrzunehmen, das ist nach meiner Erfahrung zumindest, wird es immer mehr. Und das formuliere ich jetzt ein bisschen böse zugegebenermaßen, diejenigen, die das eben nicht wollen, dieses Einzelkämpfertum, dieses Problem wird sich wahrscheinlich irgendwann mal wegverrenten.
Und dieses Beispiel jetzt von dem Lehrer, der sich überlegt, das Herbarium, das es seit Jahrhunderten in der Schule wahrscheinlich gibt, Blätter sammeln, Blätter trocknen, Blätter aufkleben, ein Buch reinkleben, beschriften, Note dafür bekommen. Der Mensch, der sich das jetzt überlegt hat, wie ich das digital mache, ja, dass ich dafür diese eine App nutze und dann noch vielleicht dieses Fotobuch oder ne, dieses Videos erstelle, müssten wir jetzt nicht sagen, das, was, wie er das jetzt gemacht hat, ja, die App, der Arbeitsauftrag, so wertet man das Ganze aus, ja. Diese Art zu unterrichten wird jetzt einmal veröffentlicht und alle Biolehrer, alle Naturwissenschaftslehrer Deutschlands können sich davon inspirieren lassen, weil auf die Ideen musst du erst mal kommen, ja. Das ist ja eine wahnsinnige kreative Leistung, dahin zu gehen und das so zu konstruieren und mit deinen Schülern zu machen. Und wie schade, wenn das nur 25 Schüler einmal im Jahr machen dürfen, weil dieser Lehrer hat sich's halt ausgedacht.
Total, total. Deswegen, also was wir bei uns an der Schule machen, so ein bisschen unregelmäßig, und das machen wir, haben wir jetzt tatsächlich auch angefangen für Bremen, weil jetzt natürlich in der Corona-Zeit etwas schwierig. Wir haben Barcamps durchgeführt an der Schule. Also voneinander lernen, und wir werden das jetzt auch nächste Woche so ein bisschen außer Not jetzt geboren, weil zugegebenermaßen, wir haben jetzt die letzten Tage, wir haben überall neue Tafeln, interaktive Tafeln bekommen hier bei uns im Schulgebäude. Wir haben Dienst-iPads jetzt bekommen, und die Schüler werden irgendwann in den nächsten Wochen in Bremen ja alle ein iPad bekommen. Also wir haben ja jetzt ganz andere Rahmenbedingungen, und das Kollegium jetzt auch in der Breite jetzt noch und wieder ein Level höher zu bringen, dafür müssen wir einfach genau unser Know-how, unsere kreativen Ideen, wie eben dieses eine Beispiel, davon gibt es aber ja auch noch völlig andere Beispiele, die müssen wir einfach erstmal im Kollegium teilen. Und dafür führen wir halt eben so Barcamps oder so Mikrofortbildungen durch, jetzt hier im kleinen Kreis innerhalb unserer Schule, wo wir dann einfach uns gegenseitig zeigen, was denn meine Idee oder was ich gemacht habe und wie ich das gemacht habe, und so, dass man dann halt eben auch einfach nur gezeigt bekommt, ach, das kann ich damit machen, das ist ja cool, damit man selber sozusagen dann auch so einen kreativen Entwicklungsprozess dann oder Denkprozess irgendwie anstößt und dann vielleicht auf einmal eine ganz andere Lösung auf einmal für ein völlig anderes Problem auf einmal entdecken kann. Und das versuchen wir halt auch bremenweit mit dem Bremer Bildungsbarcamp. Da hat der Thomas Kiekbusch und ich, wir haben da irgendwann mal zusammengesessen bei einem It's Learning-Nutzertreffen und haben gesagt, das müssen wir eigentlich mal für Bremen machen. Und dann kam so das eine zum anderen, und dann haben wir das online gemacht, und dann waren jetzt, ich glaube, 90 Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vor den Sommerferien, am Freitag vor den Sommerferien, sich online getroffen haben und dann in Breakout-Sessions sich unterhalten haben zu unterschiedlichsten Themen. Und das werden wir auf jeden Fall auch fortsetzen. Und das ist auch wieder dafür kriegen wir keine Stunden, dafür kriegen wir kein Geld. Aber das ist halt, da kommen halt dann auch solche Kollegen zusammen, die auch genauso ticken, die also auch gerne teilen, die eben so dieser mögliche Impfkristall dann eben für die Kollegen, Kollegien sind, also die dann eben genau das mitnehmen in ihre Schulen. Und ich habe irgendwann angefangen, wir nennen sie immer liebevoll die Horste, ohne jetzt den Horsten hier auf die Füße treten zu wollen, aber die Digitalisierungsunwilligen, wenn sie das nicht wollen, dann das ist Energieverschwendung, da versuchen zu überzeugen, sondern ich will lieber mit denen arbeiten, die Lust haben, was zu lernen, die nachfragen, die sozusagen proaktiv dann halt auch ein bisschen spielerisch da rangehen wollen und die auch keine Angst haben davor, mal Fehler zu machen. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Sache. Wir sind als Lehrer, müssen wir ja immer so perfektionistisch sein, zumindest im klassischen Lehrerkontext. Ich hoffe, dass da in der Lehrerbildung sich auch mittlerweile was ändert, aber es muss nicht immer alles optimal sein. Wir sollten auch uns selber Fehler eingestehen und das gegenüber Schülern, glaube ich, auch kommunizieren. Meine Erfahrung ist zumindest immer, wenn ich sage, oh Mist, da habe ich Mist gebaut, dass meine Schüler das eher als sehr positiv wahrgenommen haben. Und wenn wir das hinkriegen, dann können wir da, glaube ich, auch ganz, ganz viele andere Kollegen noch einfach unbewusst mitziehen und überzeugen von den Möglichkeiten, die es dort jetzt gibt.
Jetzt sind wir schon 40 Minuten im Podcast und ich müsste jetzt eigentlich Schluss machen, damit es ein verdaubarer Podcast bleibt, den Leute auch gerne hören, aber ich bin egoistisch jetzt. Und ich möchte noch auf ein Kapitel eingehen, weil ich so selten die Chance habe, mit jemandem zu sprechen, der Lernmanagementsystem versteht, der praktisches Anwenden dieses Systems in der Schule versteht und der Lehrer auch versteht. Und das, worum es jetzt geht, ist nochmal am Anfang, als du erzählt hast, die Funktionen, die gerade bei It's Learning viel genutzt werden, die Kontrolle der Hausaufgaben. Schüler fotografieren die Hausaufgaben ab und ich kann dadurch eben sehen, haben sie das innerhalb der Frist noch abgegeben. Das geht recht einfach, dafür gibt es eine Funktion. Und ich dachte so, okay, genau. Und wenn jetzt die Hausaufgabe aber doch interaktive Übungen wären, also ich die Schüler gar nicht das auf Papier machen lasse, was auch seine Berechtigung hat, ab und zu ganz klar handschriftlich von der Hand in den Kopf und so weiter, ja. Aber wenn ich sage, gebt doch die Ergebnisse dann bitte noch hier online ein und ich kann auch automatisch dann überprüfen lassen, welche waren denn richtig und welche waren denn falsch. Ich will die Schüler dafür gar nicht benoten, ja. Ich will nur wissen, wer hat es denn verstanden und wer hat es nicht verstanden, damit ich nicht nur weiß, wer hat die Hausaufgabe gemacht, sondern auch, wer hat es denn richtig gemacht und vielleicht auch noch, wer hat lange gebraucht und wer hat nicht so lange gebraucht, ja, das zu lösen, ja. Dann habe ich ja so viel mehr Wissen über den Wissensstand meiner Klasse. Ja, und momentan ist es ja so, ich schreibe eine Klassenarbeit, Lernkontrolle, um ja am Ende auch um ein Kapitel abzuschließen, das ich gerade unterrichtet habe. Und so, am Ende überprüfe ich nochmal, wer hat es verstanden, wer hat es nicht verstanden. Und ich merke, ui, ein Drittel der Klasse hat eine 4 oder eine 5, ja, oder eine 3-. Also die haben es eigentlich nicht richtig verstanden, ein Drittel der Klasse. Und dann muss ich zu mir selbst als Lehrer sagen, ach, ja, ein Drittel hat es nicht verstanden, was wir die letzten 2-3 Wochen gemacht haben, aber ich gehe jetzt weiter zum nächsten Kapitel. Und ich lasse die nicht in ihr nicht perfektioniertes Wissen. Ich lasse sie unwissend zurück, damit dann die Wissenslücke im nächsten Jahr wieder aufpuppt bei den zirkulierenden Lehrplänen. So, und jetzt frage ich mich, wenn ich das jetzt alles in interaktive Übungen packen würde, die mir wirklich täglich spiegeln, wer hat's verstanden, wer hat's nicht verstanden, der Schüler hinten rechts in der letzten Reihe, der hat's noch nicht verstanden, zu dem muss ich nochmal gehen, der braucht eine extra Aufgabe morgen. Ja, dann bin ich doch so viel besser informiert, dann werden doch Klassenarbeitsergebnisse so viel besser und ich kann wirklich Dinge meistern mit meinen Schülern, das Wissen auf einen gemeinsamen Punkt bringen, bevor ich dann zum nächsten Kapitel gehe. Warum tun wir das noch nicht und warum und wie kommen wir dahin, dass das passiert?
Ja, wenn ich das in Gänze wüsste, dann glaube ich, dann könnte ich damit viel Geld machen. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir ja auch die Tradition der Lehrkräfte, glaube ich, da jetzt nicht einfach nur abschneiden können und sagen können, so jetzt machen wir einfach was völlig Neues. Weil ich denke mir, was du ja schon so skizzierst, ist ja eine totale Individualisierung eigentlich von Unterricht. Und vielleicht kommen wir da ja irgendwann mal demnächst hin, dass wir ja auch sagen, wir müssen ja gar nicht alle im Gleichschritt 3 Wochen lang ein Thema machen, sondern tatsächlich könnten wir ja auch sagen, so, das ist dein Arbeitsplan jetzt, das sollst du erarbeiten und ob du 3 Wochen oder ob du 4 Wochen für dieses Thema brauchst, ist eigentlich dir überlassen, Schüler. Ich bin da, ich kann dir helfen, ich bin dein Lernbegleiter und ich bin nicht dein Zirkusdirektor, der vorne steht und dir dann deine Inhalte reinprügelt. Aber wir sind halt eben irgendwo so in diesen dazwischen. Also wir entwickeln uns ja weiter als Lehrkräfte und die Institution Schule als Institution natürlich auch. Wir brauchen, glaube ich, diesen Zwischen-Evolutionsschritt, den du so ein bisschen beschrieben hast, dass wir, ja, wir kontrollieren noch Hausaufgaben in der Form, wie wir das halt eigentlich in dem schönen grünen Klassenbuch oder in dem blauen Kursheft eben halt auch immer getan haben, so wie die Anwesenheit und dergleichen. Alle müssen sie zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort sein. Das ist alles noch sozusagen althergebracht, aber wir könnten ja tatsächlich darüber nachdenken, ob uns Digitalisierung nicht auch dann ermöglicht, dann halt tatsächlich sehr, sehr individuell die Schüler eben zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten zu lassen. Wieso muss Mathe morgens um 8 Uhr sein? Vielleicht ist ja für den einen Schüler Mathe um 12 Uhr besser oder um 4 Uhr morgens, weiß ich nicht. Und diese Evolutionsschritte, das sind natürlich ganz viele, die da die dann noch vor uns liegen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir da noch viel ausprobieren und auch wahrscheinlich feststellen werden, so bestimmte Dinge funktionieren nicht so gut, wie wir uns das vielleicht jetzt vorgestellt haben. Aber dieser Wille, da so ein bisschen Experimentierfreude, glaube ich, an den Tag zu legen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch einfach die Erkenntnis, dass Schule einfach nicht, also es wird ja jetzt auch gerade nach so der Corona, nach der Corona-Zeit ist ja Quatsch, aber so mittendrin in der Corona-Zeit und jetzt die Schulen öffnen jetzt gerade bei uns, also heute war bei uns in Bremen der erste Schultag und es ist, wir haben Maskenpflicht in den Schulen und auf dem Schulhof, aber im Unterricht nicht und das Abstandsgebot ist im Unterricht nicht einzuhalten. Also es ist im Unterricht fast normal im Moment, aber wir müssen ja uns als Institution Schule ja auch weiterentwickeln und das dauert halt einfach ein bisschen. Da müssen wir Zeit uns für nehmen, wir müssen und auch viel ausprobieren und wir müssen uns auch Fehler eingestehen können. Also wir müssen sie wagen zu machen und festzustellen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und dann werden wir auch vielleicht von diesem Command-and-Control-Unterricht dann irgendwann mal ein bisschen wegkommen und werden dann ein bisschen individueller Schüler arbeiten lassen.
Ich denke, im ersten Schritt wäre es ja eigentlich einfach, heute mache ich mein Arbeitsblatt vielleicht in Word oder in Open Office und schreibe dort die Fragen rein und tippe das dort rein. Und es gibt ja den Editor, den Fragen-Editor in It's Learning. Ich kann ja eine interaktive Frage, ein interaktives Quiz in It's Learning anlegen. Also technisch ist das ja eigentlich alles schon da, ne? Also so einen Online-Fragebogen, den kann ich erstellen für meine Schüler und dann kann ich ja sehen, wer hat wie geantwortet und hat der Großteil der Gruppe es verstanden oder nicht? Und eben zu sagen, ich switche von dem Textverarbeitungsprogramm, mit dem ich dann nochmal ein PDF erstelle, das ich dann in It's Learning reinlade, in den Aufgabeneditor von It's Learning oder ich nehme Aufgaben von extern und binde die ein, das kann ich ja auch mittlerweile gut machen. Dann muss ich die nicht mal mehr selber stellen, ja, und mir überlegen, sondern dann macht das jemand anders, dann sind die vielleicht auch interaktiver und grafisch spannender. Ja, SofaTutor hat ja auch eine Anbindung in It's Learning gebaut und wird da stark drin genutzt. Da glaube ich, ist ja eigentlich gar nicht der kulturelle Wandel so gigantisch. Ich als Lehrer hätte, ich bin ja jetzt kein Lehrer, aber ich hätte halt so wahnsinnig Lust drauf, mir täglich morgens das Kreisdiagramm aufzurufen, in dem ich sehe, wer hat überhaupt die Hausaufgaben gemacht und wer nicht und wie viele hatten wie viel Prozent richtig und wer nicht. Ja, so ein paar Balkendiagramme, ein paar Kreisdiagramme und dann denke ich, ja, krass, hast du doch mit der letzten Aufgabe gestern. Die Zusatzaufgabe in der Hausaufgabe, die war zu tough. Ja, die musst du heute nochmal, erklären.
Tatsächlich habe ich das auch, das ist auch wirklich eine schöne Geschichte. Also tatsächlich so in der Klausur, es muss gar nicht eine Klausur sein, aber einfach so als, wie du das schon eben gerade beschreibst, einfach nur für mich als Rückmeldung, wie gut sind denn meine Leute eigentlich, oder wie gut ist meine Fragestellung, oder wie gut ist meine Aufgabe gewesen? Und wo sind möglicherweise nochmal Problemfelder? Also wenn man da einfach tatsächlich so eine, zu lange nennt sich das Modul dann eben Test, das ist eben nicht nur ein benoteter Test, sondern kann auch einfach nur so eine Überprüfung sein, damit man eben einfach nur Bescheid weiß für sich selber. Und das ist tatsächlich wirklich sehr aufschlussreich. Und dann kann man dann ja tatsächlich auch nochmal so individuelle zusätzliche Materialien hinzufügen. Ne? Also ich meine, du hast gerade euer SofaTutor angebracht, das liefert da natürlich tatsächlich so ein paar Möglichkeiten. Ich sage meinen Schülern immer, wenn sie ein Deutschproblem haben, ich bin ja kein Deutschlehrer, aber sage ich so, ja, das ist auch super, dann guck doch mal, du kannst doch bei SofaTutor schauen, vielleicht hast du da ja was dir hilft. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass eben auch die Lernenden müssen sich, glaube ich, dort auch verabschieden von diesem, ich kriege nur was vorgekaut und muss das dann eben lernen für die Klausur. Also dieses klausurbasierte Lernen, das wird sich, glaube ich, auch wandeln, dass sie also eher tatsächlich, was will ich erreichen, wo will ich mich weiterentwickeln, das wird, glaube ich, auch automatisch sozusagen jetzt mit entstehen. Und tatsächlich weiß ich jetzt von meinen Schülern, dass sie zumindest auch ohne, dass ich da irgendwas, gut, für Sport habt ihr ja nicht so viel, SofaTutor, aber sie nutzen das eben für sich selber, um dann eben bestimmte Dinge nochmal zu wiederholen, oder sie nutzen eben irgendwelche YouTube-Videos oder sowas. Und dieses Nutzen konnte man ja auch dann tatsächlich ne, so wie wir das jetzt eben mit dem Padlet gemacht haben, können, also mit diesem Wissenszwischenspeicher, so könnten das eben eigentlich auch Schüler machen, dass sie für sich dann halt, könnte man dann wieder in It's-Learning schon machen, die Schüler können eine ja. Seite mit, ah, guck mal hier, das habe ich gefunden, das, da können wir das nochmal vertiefen und wir werden für die nächste Klausur nochmal, das erklärt das nochmal anders und also könnte man da tatsächlich auch dieses kollaborative Arbeiten in der Schülerschaft dann auch schon nochmal ganz anders forcieren. Ne?
Ja, Lernen durch Lehre. Riesenthema genau im Digitalen, ja.
Definitiv.
Darüber schaffen wir jetzt nicht mehr zu reden, weil die Zeit jetzt definitiv um ist. Ich fand es super spannend, Andreas. Vielen, vielen Dank für so viele spannende Insights aus deiner Arbeit, eben an der Schnittstelle, selbst in der Schule, aber auch in der Lehrerweiterbildung mit dem Lernmanagementsystem in, wie ich finde, dem Bundesland, das nicht nur die höchste Pro-Kopf-Abdeckung bei Schülern mit einem Lernmanagementsystem hat, sondern auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon seit 15 Jahren berufliche E-Mail-Adressen für Lehrer hat. Ja, das, was nun gesetzlich gerade aufgegleist wird für Rest von Deutschland. Ja, ich frage mich eigentlich immer nur bei all diesen tollen Innovationen, warum ist Bremen nicht ganz vorne, sondern eher immer weiter hinten in den Rankings. Aber das hat wahrscheinlich viele sozioökonomische Faktoren. In Sachen Digitalisierung ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr spannend und erfrischend zu schauen, wie weit vorn dieses Bundesland hier einfach schon ist.
Ja, vielen Dank. Ich habe auch schon immer mich gefragt, warum es nicht ein Digitalisierungs-PISA-Test gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass Bremen da recht weit oben ist.
Hundertprozentig, ganz sicher. Danke, Andreas. Danke für deine tolle Zeit.